Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In den USA haben Hunderttausende für schärfere Waffengesetze demonstriert. Unter dem Motto March for Our Lives, Marsch für unsere Leben, gingen landesweit vor allem junge Menschen auf die Straße. Solidaritätskundgebungen gab es auch in mehreren Städten weltweit. Die zentrale Veranstaltung in Washington wurde von Überlebenden des Amoklaufs an einer Schule in Florida Mitte Februar organisiert.
Der Marsch für unsere Leben beginnt im Schatten des Kapitols. Rund 500.000 Demonstranten wollen allein in Washington Druck auf die Politik ausüben, die Waffengesetze zu verschärfen. Viele von ihnen nehmen zum ersten Mal in ihrem Leben an einer Demonstration teil. Allerdings haben die Jugendlichen in der Waffenlobby NRA einen mächtigen Gegner. Denn mit Millionenspenden an Politiker beeinflusst die NRA überall im Land die Gesetzgebung. Die NRA ist so mächtig, weil man es ihnen bisher einfach machte, zu jeder Art von Waffengesetzänderungen Nein zu sagen. Aber dieser Marsch zeigt, dass die Leute das nicht mehr einfach hinnehmen. Wir stehen auf für das, an was wir glauben. Und wir werden diejenigen abwählen, die ihr Versprechen nicht halten, die Waffengesetze zu ändern und unsere Schulen sicher zu machen. Konkret fordern die Demonstranten etwa ein Verbot von Sturmgewehren, bessere Sicherheitsüberprüfungen von Waffenkäufern und die Heraufsetzung des Mindestalters. Man muss 21 sein, um Alkohol zu kaufen, sagt dieser Lehrer. Also sollte man wenigstens auch 21 sein, wenn man eine Waffe tragen will. In der Hauptstadt treten bekannte Musiker wie Miley Cyrus auf, um die Jugendlichen bei ihrem Engagement zu unterstützen. Das Weiße Haus lobte in einer Erklärung wörtlich die vielen mutigen jungen Amerikaner, die ihre Meinungsfreiheit ausüben. Schon jetzt haben die Schülerinnen und Schüler mit ihrer Protestbewegung etwas erreicht. 2/3 der Amerikaner sprechen sich inzwischen für strengere Waffengesetze aus. Und Präsident Trump will nun die sogenannten Bump Stocks verbieten, mit denen sich halbautomatische Waffen zu vollautomatischen hochrüsten lassen. Eher ein symbolischer Schritt, aber aus Sicht vieler Demonstranten hier immerhin ein Anfang.
Im vergangenen Oktober hatte der Attentäter von Las Vegas mit einer solchen hochgerüsteten Waffe, die jetzt verboten werden soll, 58 Menschen getötet. Bisher scheiterten deutliche Verschärfungen häufig am Widerstand konservativer Politiker und der Waffenorganisation NRA.
Das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, darf nicht eingeschränkt werden. So steht es im 2. Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung. Doch selbst in den USA darf nicht einfach jeder Waffen kaufen. Zunächst gibt es eine Altersgrenze. Für Langwaffen wie Gewehre gilt in der Regel ein Mindestalter von 18 Jahren. Wer Kurzwaffen wie eine Pistole kaufen will, muss mindestens 21 sein. Wenn ein Minderjähriger allerdings ein Gewehr geschenkt bekommt, darf er es in den meisten Bundesstaaten legal besitzen. Käufer müssen überprüft werden. Verurteilte Straftäter oder psychisch schwer Kranke etwa dürfen keine Waffen erhalten. Beachten müssen das vor allem lizenzierte Verkäufer. Wer Waffen als Privatmann verkauft, etwa auf einer Waffenmesse, kann das in den meisten Bundesstaaten ohne eine offizielle Überprüfung der Käufer tun. Fast überall erlaubt ist es, offen eine Waffe zu tragen. Einige Staaten verlangen dafür eine Genehmigung. Und nur in den wenigsten ist es verboten, wie etwa in New York und in weiten Teilen Kaliforniens. Überall verboten sind neuere automatische Waffen, halbautomatische aber fast überall erlaubt.
In Frankreich ist die Zahl der Todesopfer einen Tag nach dem Terrorangriff auf 4 gestiegen. Der Polizist, der sich gestern gegen eine Geisel hatte austauschen lassen, starb an den Schussverletzungen, die ihm der Täter zugefügt hatte. Präsident Macron würdigte den Beamten als nationalen Helden. Die Polizei fand heute in dem Supermarkt, in dem die Geiselnahme stattgefunden hatte, mehrere Sprengsätze. Im Zuge der Ermittlungen gab es bislang 2 Festnahmen.
In London haben Ermittler im Zuge des Datenskandals bei Facebook die Firma Cambridge Analytica durchsucht. Beamte der britischen Datenschutzbehörde verschafften sich per Gerichtsbeschluss Zutritt, um Beweise zu sichern. Cambridge Analytica soll unerlaubt Daten von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern im US-Wahlkampf eingesetzt haben. Facebook-Chef Zuckerberg hatte Fehler eingeräumt und angekündigt, den Datenschutz zu verbessern.
Zehntausende Menschen haben in Madrid gegen die Wirtschafts- und Sozialpolitik der spanischen Regierung protestiert. Sie kamen aus verschiedenen Regionen Spaniens in die Hauptstadt. Die Teilnehmer demonstrieren für eine bessere Grundsicherung und höhere Renten. Dazu aufgerufen hat ein Bündnis verschiedener Gruppen.
Zehntausende demonstrieren am Abend in Madrid für eine bessere soziale Grundsicherung. Seit Tagen marschieren die Menschen auf die spanische Hauptstadt zu. Unterschiedliche Fahnen zeigen, aus welchen Provinzen sie kommen. Es gab Sternmärsche. Maria José Atienza ist mit anderen 400 Kilometer weit aus dem Norden des Landes her marschiert. Übernachtet wurde meist in Bürgerhäusern. Maria ist 64 Jahre alt und arbeitslos. Sie bekommt 430 Euro monatlich vom Staat. Es gibt Leute, denen geht es viel schlechter. Wenn du 15 Tage auf Landstraßen unterwegs bist, siehst du, woran es mangelt. Die letzten 10 Kilometer bis ins Zentrum von Madrid. Vielen geht es um eine Rentenerhöhung. Zuletzt lag die bei 0,25%. Doch in der Hauptstadt angekommen sieht man, es geht auch um die Folgen der Wirtschaftskrise. Viele konnten die Kredite für ihre Häuser nicht abbezahlen. Andere bekommen nach Jahren ohne Job kein Geld mehr vom Staat. Das soll sich dringend ändern. Wir schließen uns 3 Tage hier ein, bis Parlamentarier mit uns reden. Wir wollen jetzt was erreichen. Gegen die Politik des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy richtet sich der Zorn vieler Demonstranten.
Seine konservative Minderheitsregierung steht unter Druck. Seit Wochen gibt es Demonstrationen im ganzen Land. Angeführt wird die neue Protestbewegung vor allem von Rentnern. Doch auch andere sozial Schwache schließen sich den Demonstrationen an.
Für ein weltoffenes Miteinander haben heute in Kandel mehrere tausend Menschen demonstriert. Unter ihnen die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer. Dazu aufgerufen hatte ein breites Bündnis aus Politik, Kirchen und Verbänden. Parallel demonstrierten rechtsgerichtete Gruppen. Seit der tödlichen Messerattacke auf ein 15-jähriges Mädchen vor knapp 3 Monaten fordern rechte Gruppen immer wieder zu Protesten in Kandel auf. Als Täter gilt der Ex-Freund des Mädchens, ein afghanischer Flüchtling.
Wir sind Kandel. Etwa 2000 Menschen sind zusammengekommen. Ein breites Parteienbündnis, dazu Kirchen, Gewerkschaften und Verbände. Erstmals demonstrieren auch viele Einwohner aus Kandel selbst. Aus Angst vor Angriffen von Rechtsradikalen gingen sie bislang nicht auf die Straße. Jetzt wollen sie verhindern, dass ihre Heimat zu einem Wallfahrtsort für Extremisten wird. Auch die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz ist jetzt bei den Protesten dabei.
Kandel ist nicht braun, Kandel ist bunt und hier gibt es eine offene Gesellschaft und hier gibt es überhaupt gar kein Interesse daran, dass man eine schreckliche Tat instrumentalisiert für rechtes Gedankengut.
Ein Verbrechen Ende Dezember hat Kandel in Aufruhr versetzt. Ein afghanischer Flüchtling soll seine Ex-Freundin aus der Ortschaft erstochen haben. Die Polizei ermittelt noch die Hintergründe, die Staatsanwaltschaft geht von Mord aus. In Anspielung auf die Gewalttat heißt es ein paar Straßen weiter, Kandel ist überall. Hier sind etwa 1000 Demonstranten unterwegs. Die meisten angereist, einige aus der rechtsextremistischen Szene, aber auch Bürger aus der Region.
Weil ich gegen eine unkontrollierte Massenzuwanderung bin, weil ich nicht mehr tolerieren möchte, dass Gesetze von unserer Regierung gebrochen werden. Und deswegen bin ich hier.
Die Demonstrationen verlaufen friedlich. Erst nach dem Ende kesselt die Polizei linksradikale Gruppen ein, nachdem sie mit Flaschen und Böllern beworfen worden war.
60 Minuten für den Klimaschutz. Bei der sogenannten Earth Hour gehen heute rund um den Globus die Lichter bekannter Gebäude aus. Die Aktion startete um 20.30 Uhr Ortszeit in der australischen Metropole Sydney. Die Oper und die Brücke am Hafen blieben eine Stunde lang dunkel. Weltweit beteiligen sich fast 190 Länder, darunter auch Deutschland. Organisiert wird die jährliche Aktion von der Umweltschutzorganisation WWF.
An der Südwestküste Australiens sind mehr als 150 Wale gestrandet und verendet. Fischer entdeckten die Tiere am Freitagmorgen nahe der Kleinstadt Augusta, etwa 300 Kilometer südlich von Perth. Versuche, die bis zu 3 Tonnen schweren Kurzflossen-Grindwale zurück ins Meer zu schieben, scheiterten. Nur wenige konnten mit Hilfe von Kränen zurück ins tiefe Wasser gehoben werden. Forscher wollen nun untersuchen, warum die Tiere gestrandet sind.
Die heftigste Grippewelle der vergangenen 10 Jahre in Deutschland ebbt nur langsam ab. Das geht aus jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor. Danach sind die Ansteckungszahlen seit Mitte März deutlich gesunken. Ein Ende ist aber noch nicht in Sicht. Im Februar hatte die Grippe für eine Rekordzahl an Krankmeldungen gesorgt und auch in Krankenhäusern zu Engpässen geführt.
Volle Arztpraxen. Ende Februar war es am schlimmsten. Die Grippewelle auf dem Höhepunkt. Der Krankenstand in den Betrieben so hoch wie seit 10 Jahren nicht mehr, wie die Zahlen des Dachverbandes der Betriebskrankenkassen zeigen. In den Spitzenzeiten der Grippewelle meldeten sich 2013 5,7% der Menschen krank, 2015 5,9% und 2017 5,8%. In diesem Jahr waren es aber sogar 6,2% der Beschäftigten.
Das sind also vor allem die Berufe im Bereich Erziehung, soziale Berufe, aber auch Berufe im Bereich Verkehr, denken wir an Bus-, Straßenbahnfahrer oder auch die Postzusteller. Das sind also so die Berufe, die relativ stark von der Grippewelle betroffen sind.
Zwar sinkt die Zahl neuer Influenza-Fälle im Moment deutlich, aber im Vergleich zu früheren Grippewellen sind immer noch verhältnismäßig viele Menschen krank, besonders in Norddeutschland. Grund dafür das Influenza-Virus Typ B, das in den vergangenen Jahren kaum vorkam.
Es ist doch sehr wenig in der Bevölkerung zirkuliert. Das heißt eben, viele Menschen waren empfindlich gegen eine Infektion. Und das ist offensichtlich auch in vielen Fällen passiert. Das heißt, die Leute haben sich infiziert und sind krank geworden.
Insgesamt hat das Robert-Koch-Institut während der aktuellen Grippewelle bereits rund 270.000 Fälle gezählt. Mehr als doppelt so viele wie im vergangenen Jahr.
In der kommenden Nacht beginnt wieder die Sommerzeit. Um 2 Uhr werden die Uhren auf 3 Uhr umgestellt. Die Nacht ist also eine Stunde kürzer. Fest eingeführt wurde die Sommerzeit in Deutschland 1980, um Energie zu sparen. Seitdem sorgt sie für Verunsicherung und Diskussionen. Mehr als 2/3 der Deutschen sprachen sich in einer Umfrage gegen den regelmäßigen Wechsel zwischen Winter- und Sommerzeit aus.
Zeiger vor und wieder zurück. Vor, zurück,
zurück.
Sie vorstellen.
Vor. Vorstellen. Vor.
Ich glaube zurück. Oder vor? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
Die Uhr wird vorgestellt. Vor 100 Jahren zum ersten Mal. 1916 im Ersten Weltkrieg. Das Ziel damals? Strom sparen. Nicht für die Umwelt, sondern für die Kriegsindustrie. Ging abends die Sonne später unter, musste das Licht in den Fabriken erst später angeschaltet werden. Doch macht das heute noch Sinn? Nein. Beim Stromverbrauch, so zeigen es Studien, wird kaum eingespart. In manchen EU-Ländern wird bis zu 1% mehr Strom verbraucht. Stattdessen im Frühjahr bei vielen eine Art Mini-Jetlag. Der sei allerdings nur gefühlt.
Der Rhythmus wird ein bisschen verändert, um eine Stunde in diesem Fall. Und das entspricht etwa einer Reise nach Athen oder einer Reise in die Türkei. Und da merkt man eigentlich auch nicht, dass man anschließend krank ist.
Seit 1996 regelt die EU das Uhrenstellen. Aktuell wird geprüft, ob die Zeitumstellung abgeschafft werden soll. So, wie war das jetzt heute Nacht?
Zurück eine Stunde, würde ich sagen. Nee, vor.
Heute Nacht eine Stunde vor.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat den ersten Härtetest für die WM in knapp 3 Monaten bestanden. In Düsseldorf spielte das Team von Bundestrainer Löw gegen Ex-Weltmeister Spanien 1:1. Am Dienstag folgt die letzte Begegnung vor der Bekanntgabe des vorläufigen WM-Kaders. In Berlin geht es dann gegen Brasilien.
Berlin, 2.30 Uhr vergangene Nacht. Die deutsche Mannschaft zwischen dem Spanien-Spiel gestern und dem Test gegen Brasilien am Dienstag. 2 fehlen, eine schöpferische Pause für Mesut Özil und Thomas Müller, der gestern noch Defizite ausmachte.
Offensiv als auch defensiv, Abstimmung, Timing von Laufwegen, Timing von Pressing-Situationen, aber ich will euch jetzt nicht überfordern.
Eine gewisse Überforderung war in den ersten 30 Minuten zu besichtigen. Spaniens frühe Führung, 6. Spielminute, das 1:0 durch Rodrigo Moreno.
Es gibt nicht viele Mannschaften, aber die spielen dann halt mit dir Katz und Maus.
Und doch, es gelingt dem aktuellen Weltmeister gegenzuhalten. Technisch beschlagen, spielerisch beeindruckend in der 35. Minute. Eine Sehenswürdigkeit aus der Distanz. Der Ausgleich von Thomas Müller aus gut 20 Metern.
Thomas Müller macht immer wichtige Tore.
Und es hätte durchaus noch der eine oder andere Treffer hinzukommen können. Im ersten Test des WM-Jahres ein in jeder Beziehung ernsthafter Test. Denn auch das WM-Reiseprozedere wurde geprobt. Schnelle Abreise nach dem Spiel mit anschließendem nächtlichen Transfer.
Glückliche DSV-Adler auf Rang 2 beim letzten Teamfliegen der Saison im slowenischen Planica. Weite Flüge zeigte Richard Freitag. Mit 243 Metern hatte er im ersten Durchgang seine persönliche Bestmarke um 6,5 Meter verbessert. Mit dem Flug im Finale auf 234 Meter machte er für sich und die Kollegen Eisenbichler, Laie und Wellinger Platz 2 vor den Slowenen perfekt. Ganz vorne wieder einmal die überragenden Norweger. Sie siegten mit umgerechnet 100 Meter Vorsprung.
Die Lottozahlen: 3, 16, 27, 34, 42, 45. Superzahl 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 25. März.
Hoher Luftdruck beschert der Südosthälfte Deutschlands freundliches Wetter. Von Nordwesten macht sich allerdings ein Tiefausläufer bemerkbar und heute Nacht ist es im Nordwesten meist wolkenverhangen. Sonst oft klar, örtlich bildet sich Nebel. Morgen in der Südosthälfte freundlich, zum Teil auch längere Zeit sonnig. Im Nordwesten dagegen dichte Wolken, die sich im Tagesverlauf bis zur Mitte ausbreiten. Regen fällt aber nur selten. Heute Nacht im Nordwesten unter Wolken bis 5, an den Alpen bis minus 8 Grad. Morgen 5 Grad auf den nordfriesischen Inseln bis 14 Grad im Markgräfler Land. Die neue Woche beginnt wechselhaft. Die Sonne zeigt sich vor allem in der Nordwesthälfte. Am Dienstag breitet sich von Westen Regen aus, der am Mittwoch mitunter kräftig sein kann. Im Nordosten ist Schnee dabei. Außerdem wird es zum Teil sehr windig.
Gegen 23.10 Uhr ist Karin Mioska wieder für Sie da mit diesen Tagesthemen. Massenprotest gegen Waffengesetze, wie aus Schülern Aktivisten wurden, und unzeitgemäß, warum in Spanien die Uhren eigentlich anders gehen müssten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.